Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal die Möglichkeit habe, zu euch zu sprechen. Wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtreihe Werde, was du bist und da einen Schritt weitergehen in unserem Denkprozess. Vielleicht nochmal ganz kurz für die, die nicht mehr wissen, was wir im ersten Teil besprochen haben, würde ich gerne nochmal kurz resümieren. Also, werde, was du bist, Teil 2. Wir haben uns im ersten Teil mit der Frage beschäftigt, wer bist du? Wer sind wir? Was macht uns aus? Welche Eigenschaften, Merkmale sind für uns ausschlaggebend, die unsere Persönlichkeit letztendlich mit Leben füllen. Wir haben dabei festgestellt, dass bei den ganzen Eigenschaften, die so ein Mensch haben kann, der Glaube an den Schöpfergott schon eine Persönlichkeit sehr stark beeinflussen kann und somit auch einen großen Wert hat, wer ich bin. Wir haben festgestellt, dass die Bibel eigentlich lehrt, es gibt in Fakt nur zwei verschiedene Arten von Menschen auf dieser ganzen Welt. Nur zwei. Es gibt Menschen, die ihre Identität in Adam haben, die sogenannte Welt. Und es gibt Menschen, die ihre Identität in Christus gefunden haben. Und das sind die zwei Arten von Menschen, die die Bibel in diesem Zusammenhang differenziert. Bezüglich der Thematik in Christus haben wir auch festgestellt, dass das Neue Testament zum Thema Heiligung, was ja das Thema auch unserer Predigtreihe ist, eigentlich zwei grundsätzliche Wahrheiten lehrt. Und zwar die Wahrheit, ich möchte euch nur bitten, das Chart nochmal zu zeigen vom letzten Mal, wie wir aufgehört haben. Für einige war das ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es ist nicht so kompliziert. Aber es geht darum, der Wahrheit, es gibt die Wahrheit der positionellen Heiligung und es gibt die Wahrheit der progressiven Heiligung. Was heißt das? Ganz einfach erklärt nochmal vielleicht, für die, die es vielleicht letztes Mal nicht so ganz schnell verstanden haben. Die erste linke Seite, die positionelle Heiligung, beschreibt nichts anderes als die Stellung, die wir vor Gott schon haben als wiedergeborene Christen. Wenn Gott uns beachtet, wenn Gott auf uns schaut als wiedergeborene Christ, sieht er uns als Heilige. Für ihn sind wir schon heilig. Warum? Weil unser Status in Jesus Christus gegründet ist. Wir haben vorhin von Sascha gehört, sehr ausführlich, dass der Jesus Christus ja an unserer Stelle gestorben ist. Das hat ja was bezweckt. Das hat auch was bewirkt. Und zwar das bewirkt, dass wir vor Gott jetzt Heilige sind. Das ist unsere positionelle Heiligung, die die Bibel auch so lehrt. Denkt an den Mann, der mit Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Der hat kein vorbildliches Leben geführt. Aber vor Gott war er heilig. Sonst hätte er nicht in der gleichen Nacht noch an dem Tag im Paradies sein können. Das ist mit dieser positionellen Heiligung gemeint. Wie sieht mich Gott? Wir haben aber auch gesagt, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass es noch eine progressive Heiligung gibt. Das ist unser aktueller Zustand. Nur weil Gott mich so sieht, ist das das eine. Aber wie bin ich denn wirklich? Und da haben wir festgestellt, dass dieser Punkt, dieser Weg der Heiligung ein lebenslanger Prozess ist. Wir sind so lange unvollkommen, auch in unserem praktischen Leben, so wie es auch in diesem Beispiel vom letzten Mal der Adlige war, der von heute auf morgen auf einmal adlig war. Aufgrund seiner Abstammung, der wusste das vorher nicht. Aber sein Verhalten war noch lange nicht adlig, er kannte das ja gar nicht. Er wusste gar nicht, wie er sich zu verhalten hat. Und so muss man einfach sich eingestehen, dass diese progressive Heiligung, und um die geht es in dieser Predigtreihe, immer bedeutet, wir lernen ein Leben lang. Erst wenn wir unser Auferstehungsleib bekommen werden eines Tages, dann können wir sagen, sind wir hier angekommen. Zu unserem Sollzustand. Wir sind jetzt noch hier. Wir gehen hoch und runter, aber das ist das Ziel. Aber dieses Ziel erreichen wir erst dann final, wenn wir unser Körper hier verlassen und unser Auferstehungsleib bekommen werden. Erst dann können wir wirklich sagen, dass wir es geschafft haben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es diese zwei verschiedenen Punkte gibt. Nicht Leistung macht mich heilig, sondern die Position, die ich habe durch Jesus Christus. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, und das ist das Entscheidende, worum es mir auch in dieser Predigt geht. Wir müssen die geistliche Stellung, die wir heute schon haben, unbedingt im Einklang bringen mit unserem täglichen Verhalten. Wisst ihr, wenn ich verheiratet bin, habe ich eine neue Stellung. Ich bin nicht mehr alleine. Ich bin verheiratet. Das heißt aber auch, dass ich lernen muss, dass ich nicht mehr alleine bin. Ich kann die Entscheidung nicht einfach so treffen. Ich habe eine Ehefrau, mit der ich mich abstimmen muss. Ich habe Verpflichtungen. Ich bin was eingegangen, was auch für mich bedeutet, ich muss mich anpassen. Ich muss mich an diese Begebenheit anpassen. Ich bin nicht mehr allein. Vor dem Staat bin ich verheiratet. Das ist schon Fakt. Aber lebe ich schon wie ein Verheirateter? Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was in diesem Bezug gemeint ist. Wir sind vor Gott heilig, aber unser Leben ist noch nicht heilig. Und es wird auch erst dann sein, final, wenn wir eines Tages bei ihm sind. Aber die Aufforderung gilt. Der zweite Punkt, den wir besprochen haben, ist, dieses Ganze gilt nur für wahre, wiedergeborene Christen. Für Menschen, die nicht die Identität in Jesus haben, sondern immer noch in Adam, gilt das nicht. Wie sollen sie denn heilig werden, wenn sie noch nicht mehr wissen, was heilig bedeutet? Also die Bibel ist hier ganz klar. Die Bibel beschreibt das hier nur in Richtung der wiedergeborenen Christen. Denn wenn du nicht in Jesus Christus gegründet bist, kannst du diesen Prozess erst gar nicht starten. Jetzt werden die einen vielleicht sagen, ist ja ganz schön gemein, ne? Nee, aber es ist nicht wirklich gemein, sondern es ist letztendlich das, was gerecht ist. Ich kann als nicht verheirateter Mensch nicht vom Staat erwarten, dass ich eine günstigere Steuerklasse kriege. Wir wissen, dass eine Ehe dazu führen kann, dass man steuerlich begünstigt wird. Das geht nur, wenn ich verheiratet bin. Wenn ich aber ledig bin, kann ich nicht sagen, ich möchte auch diese Steuerklasse haben. Da gibt es ja Gründe für. Das ist ein blödes Beispiel, aber das bringt zum Ausdruck, dass eine Stellung auch immer gleich etwas zu tun hat mit Verantwortung. Und deswegen ist es hier wichtig zu unterscheiden, das, was wir hier besprechen, gilt nur für wiedergeborene Christen. Und dazu komme ich gleich noch ein bisschen mehr. Und das Thema ist ja auch Gerechtigkeit. Wir Menschen haben alle einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Wir achten schon sehr darauf, moralisch, ob es uns bewusst oder nicht bewusst ist. Wenn wir so Sachen sehen im Fernsehen oder auch auf der Straße oder auch im Job, wo jemand ungerecht behandelt wird, das tut uns weh. Damit kommen wir nicht klar. Das ist eine moralische Instanz in uns, die sagt, das ist doch nicht gerecht, was da gerade passiert. Und so ist es auch bei Gott. Gott hat auch einen Gerechtigkeitssinn und kann nicht alle Menschen gleich behandeln, wenn nicht alle auch sein Ziel verfolgen wollen. Und deswegen ist es wichtig, hier zu unterscheiden, diese tägliche Herausforderung, geistlicher zu werden, heiliger zu werden, gilt noch nur für jemanden, der sich für Gott entscheidet. Und trotzdem ist es so, und jetzt komme ich zu der Thematik, die manchmal schmerzt, trotzdem ist es so, dass viele Christen, ich sage auch bewusst jetzt vermeintliche Christen, sich super schwer tun, diese Treppe hochzugehen. Mit dieser Treppe ist gemeint, ich möchte ja dahin gehen, ich möchte ja in diese Richtung heiliger Status kommen. Aber ich schaff's nicht. Ich mache 2 Stufen nach oben und wieder 3 Stufen zurück. 3 Stufen nach oben und wieder 3 zurück. Ich komme einfach nicht vorwärts. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal kennt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, hier über ein Thema zu sprechen, warum das auch sein kann. Denn das Ziel ist schon, und die Bibel sagt uns, wir können hier die Stufen hinaufgehen. Wir haben auch vorhin ein Lied gesungen, was das auch deutlich macht, wie das gehen sollte. Aber Fakt ist, viele spüren diese Scham auch zu sagen, ey, wo komme ich nicht vorwärts? Warum komme ich einfach nicht vorwärts? Ich bleibe immer auf der Stelle stehen. Und da ist jetzt die Frage, was ist das? Reicht eine Bekehrung aus, um diesen Weg zu gehen? Warum gelingt mir, das sehen wir auf der nächsten Chart jetzt, warum gelingt mir dieser tägliche Prozess einfach nicht? Eine kritische, aber doch ehrliche Frage, die wir uns alle stellen sollten und die wir auch uns angucken sollten bei unseren Nächsten. Wenn jemand mir sagen würde, ich bin ein wiedergeborener Christ und ich betrachte sein Leben und mir fallen Sachen auf, dann muss ich ihm das sagen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns sehr, sehr schwer tun. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal kurz zurück zu der Frage, wie werde ich ein wiedergeborener Christ? Wir haben vorhin gesagt beim ersten Teil, dass der Glaube einen wesentlichen Unterschied ausmacht. Aber reicht es aus, einfach nur zu glauben? Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Reicht das aus, um in dieser Gruppe dazugehören zu dürfen? Ich sage euch, das reicht nicht aus. Die Welt erzählt uns immer, was von Glauben reicht, aber das reicht nicht. Und das lesen wir unter anderem in Markus 3, Vers 11, das deutlich macht, Glaube alleine reicht nicht. In Markus 3, Vers 11 steht, und wenn ihr die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Dieser Vers macht deutlich, dass Satan, die Dämonen, die unreinen Geister intellektuell verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Die glauben das auch, dass er der Sohn Gottes ist. Das haben die verstanden. Aber sie ordnen sich Gott nicht unter. Und dementsprechend auch nicht Jesus. Sie versuchen sogar, aktiv gegen Jesus Christus anzukämpfen. Wir alle kennen die Begebenheit, wo der Satan in der Wüste sogar Jesus versucht. Also, Glauben alleine reicht nicht, um dazu zu gehören. Der Nächste würde sagen, ja stimmt, da fehlt ja noch was. Die Leute müssen ja ihre Sünden bekennen. Das ist ja auch ganz wichtig. Habe ich mal gelesen, das ist ganz wichtig für einen wiedergeborenen Christen, dass er auch seine Sünden bekennt. Aber liebe Geschwister, auch hier, auch das reicht nicht. Das lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 24. Da gibt es ein gutes Beispiel, das das widerlegt, diese These. Und zwar geht es hier um den König Saul. Saul war ein König, der erste König Israels, der mit Gottes Führung angefangen hat. Aber irgendwann musste er dann zu Samuel sagen, zum Propheten Samuel, das lesen wir jetzt hier in 1. Samuel 15, Vers 24, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Saul wusste, dass er gesündigt hat. Er hat es sogar bekannt. Und trotzdem kennen wir alle die Geschichte von Saul. Glaube alleine reicht nicht. Sündenbekenntnis und Sündenerkenntnis alleine reicht auch nicht. Was brauchen wir denn dann, um zu verstehen und um diesen täglichen Heiligungsprozess tatsächlich voranzubekommen? Eine Lösung lesen wir im Neuen Testament, im 1. Johannesbuch, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Lasst uns das bitte zusammen tun. 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 3. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Also stimmt es ja doch, reicht der Glaube. Es geht ja noch weiter. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben, und jetzt kommt der dritte Punkt, und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also wir lesen hier, dass der rettende Glaube, dass das Sündenerkenntnis oder Bekenntnis nicht reicht. Wir brauchen auch noch Liebe und vor allem in der Konsequenz, wir müssen auch zeigen, dass wir seine Gebote halten. Die Liebe zum Herrn ist ein wesentliches Fundament der biblischen Lehre, die man auch in zwei einfachen Regeln und Geboten zusammenfassen kann. Die Liebe zum Herrn beschreibt eigentlich auch die gesamte biblische Ethik. Bevor ich zu dem Vers komme, das ist wie mit der Ehe. Wenn ich meine Frau nicht wirklich liebe, wenn meine Frau mich nicht wirklich liebt, da reicht es nicht, dass sie an meine Ehe glaubt. Es reicht auch nicht, dass ich meiner Frau erstmal sage, Schatz, ich habe wieder versagt. Das reicht nicht. Was hilft, ist, ich muss sie lieben. Und die Liebe bringt mich dazu, dass ich auch gehorche. Gehorche in dem Sinne, dass sich jeder seiner Verantwortung bewusst wird, in Taten. Ich glaube an uns, ist schön, hilft aber nicht. Ich habe wieder versagt, ist schön, hilft aber trotzdem nicht. Und so ist es auch hier. Die Liebe ist ein Maßstab, der uns letztendlich dann zu Sachen führt, die wir tun müssen, die nicht immer einfach sind. Aber lasst uns bitte zusammen noch Matthäus 22 jetzt lesen, die Verse 36 und 40. Ich bin mir sicher, jeder kennt diese Stelle, da geht es nämlich um die Liebe. Und da erklärt der Jesus ziemlich klar, was er meint. Er kriegt die Frage gestellt, Meister, welche ist das größte Gebot im Gesetz? Wir wissen, dass die Juden viele Gesetze hatten. Und Jesus sprach zu ihm, du Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist der erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sollen nicht uns lieben, sondern wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst, denn wir lieben uns schon genug. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Diese von Gott geforderte Gottesliebe beschreibt einen ganzheitlichen Ansatz. Es geht hier um eine Hingabe mit Herz, Seele, Verstand und Kraft. Die Bibel sagt uns, dass wenn Mann und Frau eins werden, dass sie eins sind und dass der Mann seine Frau so sehr lieben soll, so wie der Herr Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und wir wissen, was der Herr Jesus für seine Gemeinde getan hat. Er ist für sie gestorben. Welcher Ehemann kann locker sagen, ich bin bereit für meine Ehefrau zu sterben? Das ist, was mit Liebe gemeint ist. Diese Liebe ist notwendig, wenn wir eine gesunde Ehe haben wollen, aber vor allem auch, wenn wir eine gesunde Beziehung zu Gott haben wollen. Und wenn wir unsere Treppe, denkt an die Treppe von vorhin, wenn wir da Stufen hinaufgehen wollen. Diese zwei Gebote, die der Herr Jesus ausgedrückt hat, übertreffen die 10 Gebote in ihrer zentralen Bedeutung, weil sie den Fokus von Verboten hin zu einer positiven, liebevollen Haltung verschieben. Ich muss meine Frau nicht lieben, weil ich es muss, sondern ich möchte meine Frau lieben, weil ich es will. Ich möchte heiliger leben, weil ich Gott gefallen will und nicht, weil ich es muss. Versteht ihr, worum es hier geht? Es ist kein Verbot, was ich jetzt im Vordergrund sehe, sondern es ist eine Hingabe, die ich will. Ich möchte meiner Frau gefallen. Ich möchte meinen Brüdern gefallen. Ich möchte meinem Herrn gefallen. Das ist ein Unterschied. Wahrer Glaube, wahre Liebe und wahre Gehorsam sind laut der Bibel untrennbar. Die gehören zusammen. Und trotzdem merken wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass viele Christen sich da schon differenziert aufstellen. Auf der einen Seite lieben sie Jesus Christus, weil sie ihn als Schutz sehen, als Schutz vor der Hölle. Dafür ist er gut. Er gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, ich gehöre zu Jesus, also ist die Hölle mir erspart. Aber wir haben schon Schwierigkeiten oft, was das Thema Gehorsam betrifft. Wir haben Schwierigkeiten, den Herrn Jesus wirklich unser Leben anzuvertrauen, ihm die Kontrolle auch zu geben für unser Leben. Das fällt uns in der Praxis leider sehr oft schwer. Da sind wir uns nicht immer so sicher, ob wir das wirklich wollen. Wieder verglichen mit der Ehe. Sascha hat vorhin so ein schönes Beispiel gebracht, dass man seiner Frau auch einen Gefallen tun kann, wenn man mal selber aufräumt, Haushalt macht. Das würden die modernen Frauen sagen, ist so selbstverständlich. Was lehrt ihr denn da? Muss so jeder Mann tun. Aber stellt euch mal vor, als Ehemann, aber auch als Ehefrau, nutzen wir nur die positiven Eigenschaften, die so eine Ehe mit sich bringt. Sicherheitsgefühl, immer ein warmes Essen auf dem Tisch, das Haus ist sauber. Wisst ihr, diese schönen Sachen ziehen wir uns raus, ob Mann oder Frau, aber bei den Verpflichtungen tun wir uns ein bisschen schwer. Muss ich denn arbeiten gehen, Schatz? Kannst du auch was Günstigeres sein, Schatz? Muss ich jetzt die Kinder korrigieren? Mach du das doch. Ist immer so anstrengend, die Kinder zu korrigieren. Das Schöne ziehen wir uns raus. Das, was schwierig ist, lassen wir oft gern weg. Und so ist es leider auch mit dem Christentum. Die Sicherheit, die nehme ich gerne an mich. Die Lebensversicherung. Aber dass damit einhergeht, dass ich auch den Herrn Jesus Christus als meinen Chef akzeptiere, da tun wir uns schwer. Kinder sind auch so ein schönes Beispiel. Die nutzen immer gerne den Schutz der Familie, den Schutz der Eltern. Wenn du was sagst, hole ich meinen Papa. Also ich kenne das so, ne? Oder wenn du jetzt frech wirst, hole ich meinen Papa oder meinen großen Bruder. Aber das hat auch Konsequenzen, weil der Papa sagt auch mal Sachen, die nicht so schön sind. Aber das will ich dann nicht tun. Das ist menschlich. Verpflichtungen tun weh. Aber ihr müsst wissen, dass wenn wir das nicht auch tun, werden wir nie dazu kommen, eine intime Beziehung zu unserem Herrn zu bekommen. Wenn wir das nicht tun, werden wir es nie schaffen, eine intime Beziehung mit unserem Partner zu bekommen. Wenn wir nur auf unseren Vorteil aus sind und die Verpflichtung außen vor lassen, wird es keine intime Beziehung geben. Und wir wissen aber, dass Gott mit dem Menschen eine intime Beziehung haben will. Und er alles dafür getan hat. Er hat seine Voraussetzungen erfüllt. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es nicht unbedingt an Gott. Also, warum gelingt dieser Heiligungsprozess selten und nicht so schön? Warum kommen wir die Stufe nicht hoch? Neben dem wahren Glauben, neben der wahren Liebe, neben dem wahren Gehorsam, die zusammengehören, fehlt aus meiner Sicht noch ein ganz großer Aspekt. Ein Aspekt, der leider viel zu selten gepredigt wird. Könnt ihr euch vorstellen, welchen Aspekt ich jetzt hier meine? Welches Fundament, welche Grundvoraussetzung ist noch notwendig, damit ich diesen Prozess wirklich gut durchlaufen kann? Ich möchte die Spanne nicht zu weit hochspannen. Guckt euch das nächste Chart an, da steht die Antwort. Die Furcht des Herrn. Eine richtig verstandene Gottesfurcht ist notwendig. Die Furcht des Herrn, liebe Geschwister, ist der Schlüssel und der Anfang unserer geistlichen Reise mit Jesus. Ohne diesen richtigen Anfang wird es niemals ein gutes Ende geben. Ich weiß, was ich jetzt hier sage, weil das ist total unpopulär. Und wie gesagt, ich kenne kaum eine Gemeinde, die dieses Thema wirklich auch angeht. Dieses schwierige Thema, die Furcht des Herrn, Gottesfurcht oder sogar Angst, wird sehr spärlich behandelt. Aber ich sage euch, das ist verdammt wichtig. Ich glaube sogar, dass 95% der Predigten immer mehr den Fokus auf Gnade und Liebe haben. Das ist auch einfach zu predigen. Und nur 5% vielleicht das Thema Sünde, das Thema Furcht, das Thema Angst beschreiben. Und wisst ihr, was die große Gefahr dabei ist, aus meiner Sicht? Dass wir nicht zur wahren Erkenntnis kommen, was Sünde eigentlich überhaupt ist. Dass wir den Menschen nicht wirklich erklären, was es heißt, einen Machtwechsel zu durchleben. Es ist kein Wunder daher auch, dass wir Menschen Jesus gerne als Retter annehmen, aber nicht ihn als Herrn über unser Leben, weil wir keine Furcht haben. Wir wissen gar nicht, was Furcht bedeutet in diesem Zusammenhang. Wir wissen nicht, dass die Sünde die größte Bedrohung der Menschheit ist. Wir haben es vorhin gesungen und Sascha hat das vorhin auch gesagt. Was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Viele vermeintliche Bekehrungen, seid mir jetzt nicht böse, aber ich muss mich jetzt trauen, das auch so zu sagen hier. Viele vermeintliche Bekehrungen, die jeden Tag aufs Neue passieren, auch heute noch, fehlt aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Schritt. Es fehlt die Lehre, das seht ihr auf dem nächsten Bild, es fehlt die Lehre, dass wir die Furcht des Herrn ernst nehmen sollen. Es fehlt die Lehre, dass Gott heilig ist. Es fehlt die Lehre über die Hölle. Es fehlt die Lehre über die Sünde und es fehlt die Lehre über das Gesetz. Viel zu oft predigen wir oder höre ich, glaubst du an Jesus Christus, dann ist alles gut. Über diese Themen, die da stehen, wird kaum bis gar nichts gesagt. Ein sehr bekannter Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts, John Wesley, hat mal gesagt in diesem Zusammenhang, predige 90% das Gesetz und nur 10% die Gnade. 90% diese Themen und 10% Gnade. Und wenn wir ehrlich sind und wir die Bibel richtig verstehen, dann sehen wir auch, dass Johannes der Täufer zum Beispiel, von dem ja gesagt wird, er sei der größte Prophet, das lesen wir in Lukas 7, 28, lasst uns das mal gemeinsam lesen. Johannes der Täufer, von ihm wird gesagt, das sagt nicht irgendjemand, das sagt Jesus. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Und seine zentrale Botschaft war welche? Seine zentrale Botschaft war die dringende Aufrufe zur Umkehr, zur Buße und die Ankündigung des nahestehenden Reich Gottes. Er forderte die Menschen auf zu einer radikalen Umkehr. Sein Leben grundlegend verändern. Das war sein Message. Sich von Habgier, Lügen, Ungerechtigkeit abzuwenden und sich Gott zuzuwenden. Eine gesunde Gottesfurcht oder Furcht vor dem Herrn ist eine grundlegende Wahrheit, die wir in den Kirchen wieder aktiv lehren müssen. Und das wird nicht viel erzählt. Die Begriffe wie Furcht vor dem Herrn, wisst ihr, wie oft die in der Bibel vorkommen? 33 Mal. Der Begriff Furcht im Allgemeinen kommt in der Bibel 208 Mal vor. 136 Mal im Alten Testament und 72 Mal im Neuen Testament. Und wir wissen, dass der Gott, dem wir folgen, zwischen Alten Testament und Neuen Testament keinen Unterschied macht. Das ist der gleiche. Ich habe oft gehört von Geschwistern, die mir sagen, ich liebe den Gott aus dem Neuen Testament. Den folge ich, den finde ich gut. Den Gott aus dem Alten Testament, den kann ich nicht nachvollziehen. Der ist ungerecht, das passt nicht. Wir vergessen hierbei, es gibt keinen Unterschied. Das ist der gleiche. Und wenn Furcht so oft beschrieben ist, dann müssen wir uns damit beschäftigen, liebe Geschwister. Ich möchte euch mal gerne aufzeigen, wie das Wort Furcht im Alten Testament übersetzt wird, im Hebräischen, und wie es im Neuen Testament übersetzt wird, im Griechischen. Und da habe ich euch folgende Scheibe mitgebracht. Im Alten Testament wird dafür oft das Wort Jira benutzt. Kann man das eigentlich gut lesen von weiter hinten? Ich habe mir schon Mühe gemacht, das größer zu schreiben. Was heißt Jira? Laut der rabbinischen Tradition, ich habe es da aufgeschrieben, hat dieses Wort drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist die Angst vor unangenehmen Konsequenzen oder Strafen. Das gibt es ja gar nicht bei uns im Christentum. Ne? Das wird ja nie beschrieben. Wird immer noch von Ehrfurcht gesagt. Mir steht die Angst vor unangenehmen Konsequenzen oder Strafen. Die zweite Bedeutung kann sein, die Angst der Gesetze Gottes zu brechen. Dass man Angst hat, die Gesetze Gottes zu brechen. Und als drittes eine Ehrfurcht, dass die tiefen Staunen und die Bewunderung für Gottes unendliche Macht und die Schöpfung darstellt. Drei der Definitionen, die zu diesem Wort Jira stehen, die in Alten Testament genutzt werden. Wir sehen hier, zwei davon haben tatsächlich was mit Angst zu tun und nicht nur Respekt. Angst. Lasst uns dazu die Bibelstellen mal lesen, wo genau dieses Wort genutzt wird und wo wir auch dann sehen, in welchem Zusammenhang es genutzt wird. 1. Mose 3, die Verse 9 bis 10. Fangen wir da mal an. Es geht um die Schöpfungsgeschichte, es geht um Adam und Eva und es geht darum, dass dann immer was passiert ist und dann passierte Folgendes. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, in Klammern, Jila. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Die haben Angst gehabt vor Gott. Warum haben sie Angst gehabt vor Gott? Weil sie eine Voraussetzung, eine Regel nicht befolgt haben und jetzt die Konsequenzen fürchteten. Und davor kann man Angst haben. Das ist nichts Schlimmes. Aber da wird schon gesagt, selbst im Schöpfungsbericht haben die beiden faktisch Angst gehabt. Die erste Folge der Sünde im Paradies waren Schamgefühl und Angst. 1. Mose 50, die Verse 18 und 19. Hier geht es darum, dass Josef, ihr kennt die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, Josef eigentlich die Brüder gerettet hat. Und es passiert Folgendes, da heißt es auf einmal in Vers 18 bis 19, da gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Und es kommt die Antwort von Josef. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, Jira euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr müsst keine Angst vor mir haben. Bin ich denn Gott? Die hatten aber Angst vor ihm, weil sie wussten, was sie ihm angetan haben. Sie wussten, dass sie ihn eigentlich verleugnet und verkauft haben. Die hätten ja nie mit rechnen können, dass der eines Tages mal wieder vor ihnen stehen wird und ihnen das Leben rettet. Ich habe auch Angst, wörtlich Angst, wenn mir bewusst wird, dass ich Unrecht getan habe und eines Tages vor diesen Menschen stehe. Wenn ich keine Angst hätte, wäre ich nicht normal. Aber hier wird in der Bibel von Angst gesprochen. Aber Josef sagt dir, du brauchst von mir keine Angst zu haben. Ich bin nur ein Mensch. Angst sollst du nur vor Gott haben. Das ist ein Thema. Da musst du Angst vor haben. Von diesen Stellen gibt es noch zig. Ich wollte aber jetzt nicht den Rahmen sprengen. Es könnte einer sagen, aber im Neuen Testament ist es wieder anders. Nein, im Neuen Testament heißt das Wort halt nicht Jira, weil es hebräisch ist, sondern griechisch heißt es Phobos oder Phobeo, wenn man das als Verb übersetzt. Und auch hier ist aber die Bedeutung die gleiche. Bevor wir zum Neuen Testament kommen, nochmal eine Stelle vom Alten Testament, Psalm 36,2. Das ist nämlich wichtig für den Zusammenhang. Da schreibt der Psalmist in 36,2, ein Urteil über die Abtrünnigkeit der Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen. Hier geht es um das Herz und das Thema Furcht. Das Herz hat heute keine Furcht vor Gott. Zum Thema Herz haben wir letzte Woche von Martin eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Predigt gehört, die sehr ausführlich darauf eingegangen ist. Aber die Analyse, die hier getroffen wird, ist, das Herz der Menschen hat keine Angst mehr vor Gott. Und diesen Psalm 36,2 übernimmt Paulus dann, als er an den Römer schreibt, in Römer 3, Vers 18, das ist ein Zitat aus diesem Text, da schreibt nämlich Paulus genau das Gleiche und sagt, als Analyse zu der Gemeinde, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Die Menschen haben einfach keine Angst mehr. Warum ist das so? Weil wir immer nur von dem liebenden Gott sprechen. Gott der Gnade, alles wird gut, macht euch keine Sorgen, er hat euch lieb. Das ist das Problem dieser Gesellschaft. Wir machen aus Gott ein Weichling, weil wir nicht den Mut haben, das zu sagen, was in der Bibel steht. Diese Analyse ist auch gleichzeitig die Problemstellung. Die Menschheit hat vor Gott keine Furcht, keine Angst und das ist ein ernsthaftes Problem. Und genau aus diesem Grund, weil das Gott weiß, und auch Jesus wusste, als er auf dieser Erde war, sagt Jesus in Matthäus 10, 28 auch an seinen Jüngern, als er die aussendet, folgenden Satz. Matthäus 10, 28. Und fürchtet vor wehe euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Die Jünger sollten sie nicht vor Menschen fürchten, sondern Ehrfurcht oder Angst vor Gott haben. Denn er ist der Einzige, der die Macht hat und die Macht besitzt, sowohl Leib als auch Seele zu verderben in der Hölle. Und das größte Problem, was wir Menschen kriegen können, ist tatsächlich eine Trennung von Gott. Und die wirst du in der Hölle haben. John Knox, sagt euch das was? Ein schottischer Erweckungsprediger. Der hat diese Message auch verstanden. Der stammt aus dem 16. Jahrhundert und der hat mal gesagt und hat es auch aufschreiben lassen auf seinen Grabstein. Er hat sich aufschreiben lassen auf seinen Grabstein, hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie einen Menschen fürchtete. Das war sein Punkt auf seinem Grabstein. Er hat das gelebt. Wenn man sein Leben sich anschaut, ist es tatsächlich so. Viele würden sagen, der war lebensmüde, weil er für Botschaften eingestanden hat, aber das war seine Einstellung. Weil er Gott so sehr fürchtet, hat er keine Angst vor Menschen gehabt. Und auch die erste Gemeinde in Jerusalem, also unsere Vorgänger, unsere ersten Brüder, die vor uns waren. Lass uns lesen, was in Apostelgeschichte 9, Vers 31 steht. Wie haben die sich verhalten? Mit welcher Einstellung sind die unterwegs gewesen? Da heißt es, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die ersten Gemeinden wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch Hilfe des Heiligen Geistes. Römer 11, 20, 21. Das heißt es ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Hier geht es darum, dass wir Christen jetzt nicht denken müssen, wir wären was Besseres. Hier wird gezeigt, wie Gott mit seinem auserwählten Volk umgegangen ist. Er hat Israel bestraft, mehrmals. Und das soll uns als Warnung gelten, dass wir jetzt nicht denken, wir wären das Bessere, sondern wir sollen genauso mit diesem Ansatz Gott fürchten, dass uns das nicht auch noch passiert. Also uns selbst schützen, vor uns selbst. Das ist das, was hier gesagt wird. Wir sollen uns nicht erheben, wir sollen nicht hochmütig werden. Eine gesunde Gottesfurcht schützt uns vor Hochmut und schützt uns vor dem Absturz, der vorprogrammiert wäre. Paulus hat das nicht nur gelehrt, er hat das auch gelebt. Das lesen wir in 1. Korinther 2 in den ersten drei Versen. Das war seine Lebenseinstellung. So schreibt er dort, so bin auch ich Paulus, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch eine hervorragende Rede oder Weisheit des Zeugnisses Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Und jetzt kommt der Punkt, worum es hier geht. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Wer hätte nicht außer Paulus das Recht gehabt, in Häkchen gerade bei den Christen unterwegs sein zu meinen, er wäre was Besonderes? Welcher Missionar im Neuen Testament hat mehr geleistet als Paulus, von dem, was wir lesen? Und trotzdem sagt er, ich bin zu euch gekommen in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern. Er war sich seiner Verantwortung bewusst. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich bin mir sicher, ich sage es einfach mal so jetzt, dass wir Menschen, aber auch wir Gläubige, mehr Angst vor der Hölle haben, wenn ich an die Hölle glaube, als vor Gott. Ich glaube das. Hast du Angst vor der Hölle? Ja. Hast du Angst vor Gott? Nö, wieso? Ist doch ein liebender Gott, ist doch alles fein. Wer hat denn die Hölle geschaffen? Vielleicht würden das gar nicht beantworten können, viele. Wer hat die Hölle geschaffen? Das war Gott. Warum hat er die Hölle geschaffen? Ursprünglich. Wegen dem Teufel und seiner Engel, die mit ihm zusammen waren. Das war der Grund. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 25, 41. Gott hat die Hölle geschaffen. Und wenn wir mehr Angst vor der Hölle als vor Gott haben, dann läuft irgendwas schief in der Verkündigung. Dann läuft irgendwas schief, liebe Geschwister. Eine gesunde Ehrfurcht, Angst vor Gott, ist lebensnotwendig und lebenswichtig. Nicht umsonst warnt uns die Bibel dazu und ermutigt uns, das immer im Kopf zu behalten. 5. Mose 10, Vers 20. Da heißt es ganz unmissverständlich, das kann man gar nicht überlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Und zum Schluss noch eine Stelle aus der Offenbarung. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Die Furcht des Herrn ist der Anfang und das wichtigste Erkenntnis, wichtigste Element der Erkenntnis. Wenn jemand weise sein will, wenn jemand die Bibel wirklich verstehen will, und wenn jemand wirklich Gott verstehen will, dann sollte er Gott Ehrfurcht erweisen. Dann sollte er wissen, dass das jemand ist, der die Macht hat über Leben und Tod. Und nicht nur über unser leibliches Leben und Tod, sondern über seelisches Leben und Tod. Und das macht einen großen Unterschied aus. Die Furcht des Herrn sollte ein Lebensprinzip sein, das auf die Anerkennung Gottes Heiligkeit gilt, aber auch auf seine Macht. Jetzt könnten einige denken und sagen, es dreht da komplett durch da vorne. Seit letzten Jahrzehnten höre ich immer was von Liebe und jetzt erzählt er was von Furcht. Wie passt das jetzt zusammen? Nächster Schritt. Ist es ein Widerspruch, dass Gott Liebe ist, aber dass auch den Gott fürchten sollen? Ist das ein Widerspruch? Ich sage euch, richtig interpretiert ist es kein Widerspruch aus meiner Sicht. Liebe und Furcht passen perfekt zusammen. Liebe ist die emotionale Verbundenheit, die wir spüren, auch in der Ehe. Und Zuneigung zu Gott und unseren Menschen. Und Furcht ist der Ausdruck von tiefem Respekt, von Staunen, von Anerkennung seiner Größe und dem Bewusstsein, dass Gott eben Sünde hasst. Ist Liebe und Furcht in einer Ehe ein Widerspruch? Nein. Wenn ich meine Frau so sehr liebe, habe ich Angst, sie zu verlieren. Wenn ich keine Angst habe, sie zu verlieren, liebe ich sie nicht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn ich keine Angst habe, meine Frau zu verlieren durch meine Taten, durch meine Art, wie ich mit ihr rede, durch das, was ich tue, liebe ich sie nicht. Das ist das Thema. Und bin ich überzeugt, das ist das, was die Bibel lehrt. Wenn ich nicht vor Gott Angst habe, auch Angst habe, liebe ich ihn nicht. Es geht auch nicht nur um Angst, es geht auch um Respekt. Furcht bedeutet im Kontext der Liebe nicht nur Angst vor Bestrafung, das auch, aber auch Angst vor Konsequenzen unserer Entscheidungen. Wisst ihr, Gott zwingt uns nichts auf. Wir alle haben Regeln, wir alle haben Entscheidungen, die wir treffen. Jedes Kind braucht Entscheidungen und Grenzen. Wir müssen uns aber nur bewusst sein, dass wir auch von den Konsequenzen her, dass wir das tragen müssen. Wenn ich meine Frau nicht gut behandle, kann eine Konsequenz sein, dass sie mich verlässt. Wenn ich mich in gewissen Rahmen nicht richtig verhalte, kann es mir passieren, dass ich von der Polizei im Straßenverkehr Konsequenzen erleide. Gesunde Scheu und tiefer Respekt ist lebensnotwendig. Und die Strafe, die ich verdient hätte, das wissen wir auch als Christen, ist so und so schon für uns abgegolten. Vor was sollten wir also jetzt Angst haben in dem Sinne? Die Strafe werden wir nicht kriegen, weil wir, die wirklich wiedergeborenen Christen, wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Aber dieser Respekt, diese Angst vor dieser Heiligkeit sollte trotzdem noch da sein. Unser Gott, der Vater, ist sowohl unser liebender Vater, er ist aber auch eine souveräne Persönlichkeit, vor der man Ehrfurcht haben muss. Wenn wir diese Spannung, liebe Geschwister, nicht schaffen zu halten, wisst ihr, was dann passiert? Dann haben wir eine oberflächliche Beziehung zu Gott. Und das ist das Schlimmste, was ein Christ erleben kann. Eine oberflächliche Beziehung zu Gott hast du dann, wenn du diese Spannung Liebe und Furcht nicht zusammenkriegst. Wenn ich meine Frau nur oberflächlich liebe, ist es mir total egal, wenn sie weggeht. Gibt es noch andere? Die Welt zeigt uns, wie das funktioniert. Du kannst ja auch 2-mal heiraten, 3-mal heiraten, 4-mal heiraten, 5-mal heiraten, 10-mal heiraten. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn diese Spannung nicht da ist zwischen Liebe und Angst, habe ich eine oberflächliche Beziehung und die hasst Gott. Das ist ein Lauwarm, wird in der Bibel gesagt. Wir alle brauchen Regeln, wir alle brauchen Klarheit und wir alle müssen auch wissen, welche Konsequenzen wir zu tragen haben. Und deswegen zeigt das nächste Bild ganz deutlich, dass wahre Frucht aus meiner Sicht vertieft und verbindet. Dass Gott nicht als selbstverständlich angenommen wird, sondern seine Würde anerkennt. Es ist eine wunderbare Sache, dazugehören zu dürfen. Es ist was Schönes, dazugehören zu dürfen, zu wissen, ich gehöre zur Gottesfamilie dazu. Und nicht, er muss dankbar dafür sein, dass ich dabei bin. Er kann sich was darauf einbilden, dass Francesco entschieden hat, Christ werden zu wollen. Nein, genau andersrum. Wahre Ehrfurcht und wahre Furcht vertieft sogar die Liebe, denn sie macht klar, dass Gott nicht selbstverständlich ist, sondern erkennt seine Würde an. Ich hoffe, es ist euch klar geworden, was ich ausdrücken möchte. Wir können unsere progressive Heiligung, wir können die Stufen nicht nach vorne kommen, nicht hochsteigen. Es funktioniert nicht, wenn wir nicht einen wahren Glauben haben, wenn wir nicht eine wahre Liebe empfinden, wenn wir nicht wahren Gehorsam leben. Und jetzt kommt das letzte nochmal, ich hoffe, das ist deutlich geworden, das seht ihr im letzten Chart, wenn das Fundament nicht in Ordnung ist. Und das Fundament von all dem ist Furcht vor dem Herrn. Ohne diesen Fundament, das die Ausgangsbasis sein muss, der Anfang, geschieht der Rest gar nicht. Keine Angst vor Gott heißt keine Angst vor Sünde, heißt keine Angst, Sünden zu bekennen, heißt keine Angst, sich zu verändern zu wollen. Warum denn? Die Basis ist, ich will mich ändern, weil ich verstanden habe, dass Gott heilig ist. Und weil ich verstanden habe, dass Gott Sünde hasst. Und somit hasst er mich auch, wenn ich noch in Adam bin. Das ist die Konsequenz. Und wenn ich das verstanden habe, kriege ich die Kurve und sage, okay, ausgrund dieser Ausgangslage muss ich meine Sünden bekennen. Muss ich Buße tun? Muss ich mein Leben ändern? Muss ich meine Herrschaft ändern? Und dann kommt Glaube, Liebe, Gehorsam dazu. Aber die Basis, was ist das, was mich zieht, kann nur das sein. Wenn das passiert, haben wir tatsächlich eine intime Beziehung. Und wisst ihr, was ich super spannend finde? Das ist mir heute Morgen eingefallen, als ich mich nochmal eingelesen habe. So eine Predigt läuft auch nicht in 2 Tagen. Das ist ein Prozess von Wochen gewesen, bis ich da soweit bin, für mich und Klarheit hatte. Wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Weil das Stiefel ist ihr Fundament. Ein Land wie Deutschland hat auch ein Fundament. Was ist das Fundament der Bundesrepublik Deutschland? Die Verfassung. Jedes Bundesland hat auch ein Fundament. Das ist die Landesverfassung. Das ist das, was das Land ausmacht. Es gibt in der deutschen Verfassung und in den Landesverfassungen tolle Wörter, die ich nicht so für mich geahnt habe. Ich kannte immer nur das Thema Verantwortung vor Gott. Kennt ihr das? In der Bundesverfassung steht ja, Verantwortung auch vor Gott, sollen wir das und das tun. Es gibt Landesverfassungen, zum Beispiel in Bayern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Westfalen, da steht drin, Ehrfurcht vor Gott. Es gibt eine Verfassung, die finde ich fantastisch, das ist in Rheinland-Pfalz, da steht drin, Gottesfurcht. Ich möchte das gerne mal vorlesen, was da beschrieben ist. Es geht hauptsächlich um das Thema der Bildung und Erziehung. Das ist so der Ursprung gewesen. In Rheinland-Pfalz steht zum Beispiel, die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und so weiter zu erziehen. Zur Gottesfurcht. In Bayern steht, angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen, ohne Achtung, das war alles nach dem Zweiten Weltkrieg, das war die Gesinnung damals. In Bayern steht weiterhin, oberste Bildungsziele sind in Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber es gibt von 6, oder waren es 8, ich glaube 8 waren es sogar, von den 16 Bundesländern haben 8 Bundesländer tatsächlich dieses Fundament, von dem wir hier gerade sprechen, in ihrer eigenen Verfassung. Ob die das wissen, weiß ich jetzt nicht mehr, ne? Ob die das denn wirklich bewusst ist. Aber Gottes Furcht, Furcht vor den Herrn, war noch vor knapp 80 Jahren die Basis der demokratischen Ordnung in Deutschland. Jetzt haben wir das alles verstanden und sagen, okay, ich muss mir darüber Gedanken machen, aber wie soll ich es jetzt schaffen, die Treppen hochzukommen, trotz allem? Ich habe jetzt verstanden, worum es geht im Grundsatz, aber was tue ich jetzt? Und da kann ich euch nur sagen, liebe Geschwister, wir haben es vorhin auch gesungen, Gott muss uns ziehen, ja? Wir werden es alleine nicht hinkriegen, aber wir müssen uns schon bewusst machen, von nichts kommt nichts. Die Engländer würden sagen, no pain, no gain. Keine Schmerzen, kein Gewinn. Was heißt das? Wir müssen uns da schon auch wirklich bewusst danach strecken. Harte Arbeit, Disziplin, Anstrengung, Überwindung von Widerständen ist notwendig. Ansonsten wird uns das nicht gelingen. Aber das Ergebnis, was wir erreichen können, ist das, was wir bei den Aposteln schon gesehen haben. Ist das, was wir auch bei den frühen Kirchen gesehen haben. Mit welcher Leichtmütigkeit sie auch die Widerstände angegangen sind. Die haben keine Angst gehabt vor den Menschen, weil sie genug Angst hatten vor Gott. Und Angst, habe ich versucht jetzt zu erklären, ist nicht ein negatives Wort in Verbindung mit der Liebe, sondern Angst ist eine gesunde Warnung an uns. Wenn uns was wichtig ist, dann haben wir Angst, es zu verlieren. Gott ist nicht ein Mitnehmeprodukt, das du so mitnehmen kannst. Gott ist eine ehrbare Person in dem Fall, wo wir dankbar für sein können, wenn wir dabei sein dürfen. Lass uns den letzten Satz aus der Bibel lesen, die letzten 2 Sätze, und zwar 1. Petrus 1, Vers 16 und 17. Und dann komme ich auch zum Abschluss. Ich wollte nur gern das uns noch mitgeben zum Schluss. Da heißt es in 1. Petrus, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Vater anruft, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Heiligung. Lass uns bitte das letzte Chart nehmen. Progressive Heiligung, das rechte Bild. Die Stufen, die schmerzhaft sind, hochzugehen. Funktionieren nur dann, wenn ich auch als Fundament in Furcht wandle? Wenn ich mir bewusst mache, auf welchem Weg ich mich gerade begebe, in welche Richtung ich da gehe. Die gute Nachricht, und das möchte ich gerne so auch abschließen für den zweiten Teil, ist, dass vom Status her ich da schon bin. Vor Gott stehe ich da schon. Ich brauche jetzt keine Angst, wenn ich das, was ich gerade ausgeführt habe, wirklich auch für mich bejahen kann. Wahrer Glaube, wahrer Gehorsam, wahre Liebe und dieses Fundament. Dann kann ich für mich in Anspruch nehmen, ich bin vor Gott gerettet, weil ich schon vor Gott heilig bin. Aber es funktioniert nur, wenn auch mein Lebenswandel sich dem annähert. Und das ist der Prozess, der jetzt ansteht. Wenn das funktioniert, dass wir in Furcht auch wandeln und nicht dieses schön gemachte Gottesbild uns annähern, die hier mal wieder verklickert wird, das ist nicht der Gott, den wir hier predigen, dann ist die Chance recht groß, dass wir die Stufen nach oben kommen. Wieder fallen, wieder aufstehen und weiter nach oben. Bloß wenn das nicht gewährleistet ist, liebe Geschwister, dann werden wir uns nicht wundern, dass wir nicht vorwärts kommen. Und deswegen meine Bitte auch an euch, wenn ihr darüber nachdenkt, was wir heute besprochen haben, schaut euch eure Freunde an, eure Familienangehörigen an, die von sich behaupten, wiedergeborene Christen zu sein. Und habt den Mut, ihnen diese Frage zu stellen. Hast du auch ein bisschen Angst vor Gott? Und wenn sie antworten, nö, dann versucht ihnen klarzumachen, dass das nicht richtig ist. Angst ist in diesem Fall was Gutes, weil es mir zeigt, was ich möchte, was ich festhalten will, was ich nicht verlieren will. Wenn ich vor irgendwas keine Angst habe, ist es mir nicht wirklich wert. Im dritten Teil werden wir uns dann darüber unterhalten, nachdem das jetzt geklärt ist, die Voraussetzungen, wie wir auch ganz praktisch, mit welchen Tipps man vielleicht auch ganz praktisch, man macht bei all den Punkten Haken, dann habe ich, trotzdem nicht vorankommt, da gibt es noch andere Möglichkeiten, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Mir war es heute nur wichtig, dieses für mich wichtige Thema, was wohlwissend nicht sehr sympathisch ist, nicht ermutigend ist vielleicht auf deiner Stelle, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es schon sehr ermutigend, weil es uns wirklich aufzeigt, woran wir arbeiten müssen. Jede Ehe lohnt sich zu kämpfen, für jede Ehe lohnt sich zu kämpfen. Für jede Freundschaft lohnt sich zu kämpfen. Und für die Beziehung zu Gott, für die intime Beziehung zu Gott, lohnt es sich erst recht zu kämpfen.